Schön, euch alle zu sehen. Die Nächte waren kühl, sie waren lang. Ich habe viel geschlafen. Ich war in den Bergen in Südtirol bei meinen Eltern. Und wie fühlt es sich an? Ja, man braucht eine Bettdecke. Die Zehen hat man irgendwann kalt. Ich weiß, es ist fast unvorstellbar, aber es gibt dieses Gefühl tatsächlich noch. Genau, so ist echt schön, wieder hier zu sein. Aber ich habe 10 Tage ohne Laptop, ohne Instagram, noch besser als ohne Laptop, wenig Handy, dafür mit viel Wald sitzen, Vögel hören, Romy Cup spielen. Ja, ich habe auch gewonnen. klar. Zeit mit meinen Nichten und Neffen verbracht. Ein bisschen Streit geschlichtet wegen Himbeersträuchern. Dazu vielleicht ein andermal mehr. gute Knödel gegessen und einfach eine gute Zeit gehabt. Und irgendwie fühlt es sich für mich immer an, wenn ich dann so Ende August zurückkomme, so, oh, es beginnt fast irgendwie ein neues Jahr. Wen geht's noch so? Mit September beginnt, so gefühlt ist der Jänner zum Jahresbeginn, aber September fühlt sich auch immer irgendwie wie so ein Beginn wieder von etwas an. Die Tage werden kürzer und es wird tatsächlich wieder kühler. Und ich habe heute was mitgebracht, wo ich uns einfach vielleicht helfen möchte, uns zu positionieren für den ab September. Aber davor möchte ich noch 2 Sachen erwähnen. Und zwar werden wir nächste Woche Simon Meulemann bei uns predigen haben. Simon ist Missionar aus den Niederlanden, war jetzt 2 Jahre in Lienz, ist jetzt nach in die Nähe von Wien gesiedelt. Ihr werdet sie nächste Woche kennenlernen. Er und seine Frau Janette sind Teil von Life Church International und Simon wird sehr viel, was Life Church Österreich, Operations und Backoffice, sehr viel Unterstützung dort sein. Und ich freue mich, dass wir ihn euch vorstellen können nächste Woche. Er ist ein super Prediger und ihr werdet ihn genießen. Und in 2 Wochen, da feiern wir unseren Gottesdienst mit Segnung zum Schulanfang. Und wir werden ganz speziell für die Familien beten, ob du Schulkinder hast oder nicht hast. Wir möchten einfach ganz spezifisch für Familien beten, aber auch für die Kinder beten, für Pädagogen und Pädagoginnen beten. Und wir haben die Leadership Academy im Haus. Das heißt, es ist immer ein bisschen mehr Energie, noch voller. Und wenn die Leadership Academy da ist, ist immer auch die Chance recht hoch, dass wir einen Gastsprecher haben. In dem Fall ist es auch wirklich so, wir haben eine Gastsprecherin in 2 Wochen bei uns, nämlich Julie Kier. Sie ist Therapeutin, verwurzelt in einer Ortsgemeinde und sie wird über Wohlbefinden als Familie sprechen. So, es wird ein super Gottesdienst sein, bitte verpasst ihn nicht. Genau. Sie ist Teil von Audacious Church, die manche von uns kennen, wo wir manche Leute kennen. Glyn Barrett ist vielleicht manchen von uns ein Begriff, sie ist dort Teil davon, gemeinsam mit ihrem Mann. Wer kann sich noch an unser Jahresthema erinnern? Näher, closer, più vicino. Das ist unser Jahresthema. Ich habe mir gedacht, ich kann nicht anders, als dieses Thema auszupacken für heute. Weil ich finde, das Thema, wir sind da noch nicht durch. Und wir werden auch als Church gemeinsam näher kommen, indem wir den Epheserbrief gemeinsam lesen im Oktober und November. Kurze Vorausschau. Gemeinsam was machen, in die Bibel eintauchen und so weiter. Und ich finde, das Thema ist noch aktuell. Und ich möchte einfach darüber heute sprechen, weil ich glaube, Gianni hat die letzten Wochen über ein gutes Leben gesprochen. Und ich glaube, dass wir kein gutes Leben haben ohne Nähe. Ohne Nähe zu Gott, ohne Nähe zueinander, aber auch ohne Nähe zu unserem Norden, zu unserer Leiterschaft, zu Menschen, die in unser Leben sprechen dürfen. Und mich hat etwas in den letzten Wochen sehr bewegt. Und zwar waren die Jünger nah und doch auch irgendwie nicht. Und darüber möchte ich heute sprechen. Die Jünger waren nah. Sie haben Jesus erlebt, sie haben Wunder erlebt und dennoch gibt es so Situationen, wo sie Jesus hinweist, dass ihnen etwas mangelt. Und ich habe mir gedacht, boah, wenn das den Jüngern schon so geht, wie geht es dann uns? Und der Titel meiner Predigt, und ich sage es euch, jeder, wenn ich predige, mein größtes Problem ist der Predigttitel. Wenn der Predigttitel nicht wäre, wäre das alles easy peasy. Ja? Aber heute habe ich mich entschieden, nah dran und doch so fern. Das ist der Predigttitel. Nah dran und doch so fern. Und ich glaube, dass wir Menschen sein wollen, die nicht nur nah dran sind und innerlich fern, sondern wir wollen nah dran sein und wirklich nah dran sein, oder? Und es gibt im Markus-Evangelium eine Abfolge, die ich auch super spannend finde. Die Jünger werden von Jesus zu zweit ausgeschickt in Dörfer rund um Galiläa und sie sollen die gute Nachricht verkündigen, zur Umkehr, also zur Hinwendung Gottes aufrufen. Sie heilen Kranke, sie treiben böse Geister aus, sozusagen. Die Jünger sind auf Praktikum. Und dann, währenddessen, wird Johannes der Täufer geköpft. Herodes lässt ihn umbringen. Sie kommen zurück und Jesus will sie an einen ruhigen Ort bringen, weil es war so viel los, da war ein ständiges Kommen und Gehen. Er wollte sie zur Ruhe bringen. Gute Sache, oder? Jesus will uns zur Ruhe bringen. Super. Yes. Aber es kommt so, dass sie sind unterwegs zur Ruhe, zum Rasten, aber viele Menschen folgen ihnen. Und Jesus lässt sich bewegen. Und er sieht diese vielen tausenden Menschen, die wie Schafe ohne Hirte sind. Und er lässt sich unterbrechen. Er unterbricht die Ruhe. Klammer auf, Klammer wieder zu. Dann wird Abend und die Jünger sind verzweifelt. Wir haben alle nichts zu essen mit. Jesus, was machen wir? Schickt die Leute weg. Macht er nicht, sondern er schickt die Jünger los. Na, sucht ihr was? Naja, das würde 2/3 von unserem Jahresgehalt kosten. Das geht sich auch nicht aus. Ja, gibt es ihnen zu essen? Und sie kommen auf die Idee, nachzuschauen, was da so da ist. Sie kommen zurück, Essen wird vermehrt, 5000 Männer und noch mehr Frauen und noch mehr Kinder werden satt und 12 Körbe sind übrig. Jetzt denken wir uns, endlich Ruhe, endlich Rasten, oder? Jesus schickt sie am Boot, auf den See, im Boot. Kommt ein Sturm. Nichts mit Ruhe und Rasten. Jesus kommt ihnen entgegen. Sie denken, es ist ein Gespenst. Sie fürchten sich. Panik, Panik. Jesus steigt in das Boot, stillt den Sturm. Und wir lesen, die Jünger sind erstaunt. Sie sind entsetzt, schreiben manche Übersetzungen. Und dann lesen wir Folgendes. In Markus Evangelium 6, Vers 52. Sie hatten immer noch nicht begriffen, was das Wunder der Brotvermehrung bedeutete, denn ihre Herzen waren verhärtet und sie glaubten nicht. Und dieser Vers hat mich die letzten Wochen verfolgt. Sie waren nah dran und trotzdem weit weg. Sie waren nah dran. Sie haben erlebt, gesehen, sie haben selber Praktikum, sie haben selber Wunder erlebt, wie Gott durch sie wirkt. Sie haben Jesus erlebt, sie haben ihn gehört, sie haben erlebt, wie er Tausenden von Menschen zu essen gibt. Aber irgendwas hat trotzdem gefehlt. Ihr Herz war verhärtet, verschlossen, verstockt, ist eine ältere Übersetzung. Und jetzt denkt man sich, okay, vielleicht eine einmalige Sache, schnell gelöst. Leider nein. Markus Evangelium 8, ähnliche Situation. Jesus ist unterwegs mit seinen Jüngern, diesmal nicht in Galiläa, also nicht bei den Juden, sondern er ist in einem Gebiet unterwegs, das nennt man Phönizien damals, am Mittelmeer nördlich von Galiläa, vorwiegend griechisch geprägt. Jesus wollte nicht nur die jüdische Bevölkerung erreichen, sondern auch die Heiden. Und das sehen wir hier. Und er ist bei einer Frau zu Gast. Spannende Geschichte. Jesus lässt sich überreden für ein Wunder. Auch spannende Geschichte. Have fun beim Lesen diese Woche. Ich gehe weiter. Und Jesus wird wieder mal verfolgt von vielen Menschen. Diesmal nicht 5000, aber 4000 Menschen. Und es ist wiederum dasselbe, dass die sind an einem einsamen Ort und die Jünger sagen zu Jesus, wir haben nichts zu essen. Jetzt könnte man sich denken, habt ihr nichts gelernt? Aha, ja, zwei Kapitel vorher, jetzt ein paar Monate vorher vielleicht, ein paar Wochen. Und Jesus sagt wieder, was ist da? Und es passiert, es ist fast eins zu eins dieselbe Geschichte. Das ist keine Wiederholung, also keine Wiedererzählung, sondern es ist dasselbe nochmal. Und diesmal sind es 4000 und 7 Körbe bleiben übrig. Wir sind wieder in Galiläa zurück. Jesus hat eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern. Sie wollen ein Zeichen. Jesus verweigert es ihnen, steigt mit seinen Jüngern ins Boot. Und ich sag's euch, die Bibel hat echt Humor. Ihr müsst euch anschnallen. Und Jesus sagt zu ihnen, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig, also vor der Art und Weise der Pharisäer und der Art und Weise von Herodes. Die Jünger dachten, wenn er über Sauerteig spricht, meint er, was sie tatsächlich zum Essen mithaben. Und jetzt haben sie sich Sorgen gemacht, weil sie hatten nur ein Fladenbrot mit. Also wir stellen uns das vor, sie erleben Jesus, der 5000 Menschen zu essen gibt, sie erleben Jesus, der 4000 Menschen zu essen gibt. Dazwischen stillt er einen Sturm, er heilt, er macht einen Tauben hörend und sprechend. Und in dem Moment, wo er ihnen was sagen will, ist das Einzige, worum sie sich sorgen, dass sie nur ein Brot mithaben. Und ich finde das herrlich, weil ich finde mich hier wieder. Sie sind hautnah dran und doch so weit weg. Sie sind nah dran, aber sie hören und sehen nicht. Und was wir jetzt erleben, wie Jesus darauf reagiert, er konfrontiert sie. Und wir erleben einen nicht nur liebevollen, sanften Jesus, der jetzt mit ihnen auf einen Rastplatz fährt und eine nette Zeit hat, sondern er konfrontiert sie und er ruft sie tiefer. Und er spricht fragt sie, ich glaube 7 Fragen sind es insgesamt, deswegen Fragen stellen ist super. Er stellt ihnen 7 Fragen, um richtig was rauszuholen aus ihnen. Jesus wusste, was sie dachten. Wir lesen in Markus 8, 17 bis 21. Jesus wusste, was sie dachten, deshalb sagte er, warum macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr nichts zu essen habt? Werdet ihr denn nie lernen oder begreifen? Sind eure Herzen zu verhärtet, um das zu verstehen? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen. Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören. Erinnert ihr euch denn nicht, was ist mit den 5000 Männern, die ich mit 5 Broten satt gemacht habe? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr anschließend gesammelt? 12, sagten sie. Und als ich den Hunger der 4000 mit 7 Broten gestillt habe, wie viele Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? Sie antworteten, 7. Da fragte er sie, begreift ihr denn immer noch nicht? Sie waren Jesus nahe und doch auch nicht. Sie haben ihn gesehen und gehört, aber auch nicht gesehen und nicht gehört. Und das, was sie verhindert, Jesus nahe zu sein, ist, dass ihr Herz verhärtet, verschlossen ist. Das, was sie hindert, geistlich zu wachsen, auch im Sturm mit Gott zu rechnen, auch in dieser alltäglichen Situation, wo sie auf diesem Boot sitzen und Jesus will ihnen was beibringen und da denken sie nur an dieses eine Brot, das sie mithaben, obwohl es eigentlich gerade um was anderes geht. Sie verstehen nicht, weil ihr Herz verhärtet ist. Und dieses Wort, das hier im Griechischen steht, heißt, oder könnte man auch übersetzen, Hornhaut bildend. Also das Herz ist nicht für allemal verschlossen, aber es ist in einem fortlaufenden Prozess, es ist eigentlich ein Verb, das hier steht, des Hornhaut Bildens. Und das Herz, das ist unser, Zentrum von unseren Gefühlen und von unserem Willen und Denken, von unserer Persönlichkeit. Wir müssen verstehen, die Bibel kannte moderne Psychologie nicht und Freud gab es auch noch nicht. Vielleicht gar nicht so schlecht, Klammer auf, Klammer schnell wieder zu. Aber das heißt, die Bibel hat den Mensch innen, da gibt es unterschiedliche Begriffe dafür und das Herz ist eines davon darzustellen, was damit gemeint ist, einfach unser innerer Mensch. Und Jesus war es offensichtlich wichtig, dass die Jünger nicht nur Wunder erleben, dass sie nicht nur auf Praktikum sind, sondern dass sie es begreifen, dass sie so nah sind, dass ihre Herzen, ihre Augen, ihre Ohren offen sind, weich sind, sie es in einer Fülle ergreifen, dass sie wachsen und verstehen, wer er ist und welche Auswirkungen das für ihr Leben hat. Und dasselbe wünscht er sich für dich und für mich heute. Dass wir nah und nicht weit weg sind, sondern dass wir nah und da sind. Dass da, wo unser Herz Hornhaut gebildet hat, dass er das abschleifen darf. Ich wollte heute schon fast ein Pediküre-Set mitnehmen, habe es dann doch nicht gemacht. Dachte, vielleicht ist es doch zu anschaulich. Und das Spannende ist, dass zwischen diesen Geschichten von Markus 6 von den 5000 und Markus 8 von den 4000 spricht Jesus genau über, was ein reines Herz ist. Da ist nämlich die Frage, oder die Pharisäer beschuldigen ihn, ja, und deine Jünger, die halten die Waschgesetze nicht ein, bevor sie essen. Und Jesus sagt, nein, nicht das, was ihr in euch reinnehmt, macht euch unrein, sondern das, was in euch ist, macht euch unrein. Das, was aus euch herauskommt, ist die Quelle von dem, was euch unrein, was schlecht macht, was, wo wir schlechte Entscheidungen treffen, wo wir stehen bleiben, auch in unserem geistlichen Wachstum, Gott zu erkennen, Gottes Wirken in unserem Leben zu erkennen. Er konfrontiert die Pharisäer damit, dass sie zwar Gott mit den Lippen preisen, aber das Herz weit entfernt ist. Und ich glaube, das ist die Einladung heute für uns. Nicht nur nach außen hin da zu sein, sondern auch in unserem Herzen da zu sein. Und ich empfinde, dass das ein Wort ist, nicht nur für heute, vielleicht für morgen und schnell vergessen, sondern ein Wort ist für die nächsten Wochen und Monate. In diesen zwei Beispielen in Markus 6, sie sind mitten in einem Sturm und die Tatsache ist, entweder bist du in einem Sturm, du kommst aus einem Sturm oder du gehst in einen Sturm. Karin Ebert hat dieses Jahr in der Supervision zu mir gesagt, Margit, Leiterschaft ist stürmisch. Ja. Nicht nur Leiterschaft, Leben ist stürmisch. Da tut sich einiges. Und die Frage ist, rechnen wir auch in Sturm, dass der Gott, der 5000 Männern und vielen Frauen und Kindern zu essen gegeben hat, dass er mit mir ist, dass er mich versorgt, dass ich nicht untergehe? Rechne ich auch in diesen stürmischen Zeiten damit? Mache ich die Rechnung? Die Jünger haben es nicht gemacht. Die Frage ist, machen wir es? Oder in Markus 8, sie sind eben in dieser alltäglichen Situation, sie reagieren rein natürlich. Ja, wir haben nur ein Fladenbrot mit. Aber Jesus lädt uns ein, übernatürlich zu sehen, über die Dinge zu schauen. Nicht nur das, was jetzt hier ist, sondern was willst du tun, Herr? Um was geht es hier wirklich? Und ich möchte dieser Frage nachgehen in den Minuten, die mir bleiben. Wie können wir nah sein und da sein? Und nicht nur nah sein, aber eigentlich weit weg sein. Wie geht das? Und es ist ein Zusammenspiel zwischen Gott und uns. Es ist nicht nur Gott, der hier am Zug ist. Wir sind es auch. Aber das Erste ist, dass Gott etwas macht. Und das ist ein Wort, das versprochen wurde im Alten Testament. Das lesen wir in Hesekiel 36, wo steht, und ich werde euch ein neues Herz geben und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Gebote bewahrt und euch danach richtet. Gott tut seinen Teil, wenn wir Jesus in unser Leben einladen, wenn wir uns nach ihm ausrichten, spricht die Bibel davon, dass wir ein neues Leben bekommen und wir bekommen ein neues Herz. Das, was hier steht, trifft zu, wenn du Jesus nachfolgst. Die Bibel spricht auch davon, dass Jesus in unserem Herzen wohnt. Unser Leben, unser Innerstes ist der Tempel seiner Gegenwart. Und irgendwie braucht es aber trotzdem noch unseren Teil dazu. Es reicht nicht nur, dass wir ein neues Herz bekommen, irgendwas dürfen wir damit tun. Und es ist banal, aber bevor ich auf Urlaub fahre, ist es mir ein Anliegen, meine Wohnung relativ sauber zu machen. Dass wenn ich zurückkomme, in eine saubere Wohnung komme. Wenn man aber 2 Wochen weg ist, es ist danach wieder alles komplett staubig. Ihr habt keine Ahnung, wie viel ich gestern Spinnen in meiner Wohnung gefunden habe. Wegen 2 Wochen. 2 Wochen nicht saugen, nichts abwischen. Also ich habe gestern Wohnung geputzt, weil ich wollte sauber haben. Und das klingt jetzt ärger, als ich bin gar nicht so ein Putzfreak. Aber auf jeden Fall, was mir aufgeht, ich habe mir gedacht, das gibt's nicht. Ich war 2 Wochen nicht da und es ist schmutzig. Wie kann das sein? Und ich empfinde, dass es mit unserem Herzen manchmal ähnlich ist. Automatisch legt sich Staub ab. Automatisch bildet sich Hornhaut. Geh mal zur Fußpflegerin. Sie wird dir sagen, welcher Fuß du mehr belastet beim Gehen, weil da ist mehr Hornhaut. So, es bildet sich automatisch. Der Schmutz kommt automatisch, die Spinnennetze kommen automatisch, wenn du nichts tust. Und die Bibel fordert uns auf, mit unserem Herzen was zu machen. In Sprüche 4,23, mehr als alles hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Es ist was Aktives, achte auf dein Herz. Wir müssen uns um unser Herz kümmern. Gott schenkt uns ein neues Leben, Gott schenkt uns ein neues Herz. Aber dass es sich nicht verhärtet, dass sich die Hornhaut nicht dauerhaft bildet, dass der Staub nicht liegen bleibt, dass die Spinnen nicht ihr neues Zuhause machen, das ist meine Verantwortung. Und ich habe ein paar Punkte mitgebracht, die nicht ein fertiges Rezept sind und die vielleicht auch nicht vollständig sind, aber wo ich ein paar Gedanken habe, was es braucht, um unser Herz weich zu machen, um unser Herz sauber zu halten, um unser Herz offen zu halten. Und ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, einzusehen, dass ich Gott brauche. Und ich habe echt simple Punkte mit, sie werden dich nicht überraschen. Aber wir müssen lernen oder wir dürfen lernen, ich brauche Gott. Ich möchte ihn in meinem Leben haben. Ich möchte mehr von ihm erfahren. Ich weiß nicht alles, ich kann nicht alles. Ich möchte mich wieder und wieder an ihm ausrichten. Und manchmal singen wir so coole Lieder und ich liebe Lieder zu singen, wie ich gebe dir mein Herz und mein ganzes Herz und mein ganzes Sein. Aber manchmal reicht es schon zu überlegen, welchen Teilbereich deines Lebens und deines Herzens wir für Gott öffnen, wo wir sagen, hier brauche ich dich. Das hält unser Herz weich, wenn wir uns eingestehen, dass wir es alleine nicht schaffen. Das Gegenteil ist Stolz. Und Stolz verhärtet dein Herz ohne Ende. Und wenn du heute hier bist und sagst, stolz bin ich nicht, könnte es sein, dass du stolz bist. Wir brauchen eine Zeit mit Gott. Gianni hat letzte Woche darüber gesprochen. Gott und du ist das Wichtigste in deinem Leben. Wir brauchen eine Zeit mit Gott, wo er uns überführen darf. wo wir es zulassen, dass er uns korrigiert, wo das Wort Gottes uns korrigiert. Im Hebräerbrief steht sogar, ermutigt und ermahnt einander, dass eure Herzen nicht hart werden. Wir brauchen einander, wir brauchen diese Nähe von Gott, uns korrigieren zu lassen. Wir brauchen eine Zeit, um wahrzunehmen und zu reflektieren, was in uns abgeht. Um uns mal überhaupt zu spüren, wo denn überhaupt Hornhaut oder Staub oder Spinnnetze sein könnten. Weil wir wollen Menschen sein, die nah sind und nicht weit weg. Wir wollen Menschen sein, die nah und da sind. Wir wollen Gott wahrnehmen, wir wollen wahrnehmen, was tut er, was sagt er, wie ist er in unseren stürmischen Zeiten und in unserem Alltag. Wir brauchen Zeiten mit Gott, wo wir auf ihn hören. In den Psalmen und auch im Hebräerbrief 13 steht, dass wir hart werden, wenn wir uns dem Reden Gottes verschließen. Und das ist keine Zauberkunst. Es erfordert ein bisschen Disziplin zu sagen, Gott, ich möchte von dir hören. Manchmal hören wir was, manchmal hören wir vielleicht nichts. Ohne, wir müssen gar nicht mal der Frage nachgehen, warum wir nichts hören. Wir versuchen es nächsten Tag wieder. Und irgendwann wirst du was hören, davon bin ich überzeugt. Hör nicht auf Gott zu hören. Dich seinem Reden auszusetzen. Ich habe noch was. Zeit nehmen, um über Wunder nachzudenken. Wunder aus deinem Leben, Wunder aus dem Leben von anderen Menschen, Wunder aus der Bibel. Zu schauen, hey, was ist für Gott alles möglich? Und jetzt kommt die Challenge. Wenn du es in deinem Leben noch nicht siehst, dann halt das mal Gott hin. Halte Gott deinen Frust hin, halte Gott deine Trauer hin. Ich glaube, das ist etwas, was uns richtig bewahrt, damit unsere Herzen nicht verhärten, indem wir authentisch und ehrlich mit Gott sind. Weil nicht die religiöse Übung macht unser Herz weich und empfänglich und lässt uns geistlich wachsen, sondern unser ehrliches Sein vor Gott. Unser ehrliches Sein vor Gott, wie es dir gerade geht, was liegt schwer auf deinem Herzen, was beschäftigt dich? Nimm Zeit, über Wunder nachzudenken. Und wie wär's, wenn du daraus Schlüsse ziehst? Hey, wenn Gott damals so und so getan hat und er ist dasselbe gestern, heute und morgen, was könnte das jetzt für mich bedeuten? Was könnte das für die Church bedeuten? Was könnte das für diesen Bereich meines Lebens bedeuten? Und eine, das ist die letzte praktische Sache, die ich uns mitgeben möchte, wie wir unser Herz weich halten, wie wir nicht verhärten, wie wir nah sind und da sind, ist die Übung des Erinnerns. Was sagt Jesus hier zu den Jüngern in Markus 8? Erinnert ihr euch nicht? Wie viele Körbe waren übrig? Wie viele Körbe waren übrig? Und das Spannende ist, an was er sie erinnert. Er erinnert sie nicht, dass er 5.000 und 4.000 zu essen gegeben hat. Er erinnert sie an die Reste. Er erinnert sie an den Überfluss. Boah, an dem muss ich noch ein bisschen kauen, an dieser Erkenntnis. Er erinnert sie an den Überfluss. Wow, erinnere dich an den Überfluss. Jeder von uns, vielleicht haben wir nicht 12 Körbe erlebt oder 7, vielleicht haben wir einen halben Korb erlebt, einen Viertelkorb. Wir alle haben Überfluss erlebt von Gott. Davon bin ich überzeugt. Was ist dein Überfluss? Woran möchte Gott dich erinnern? Schreib Dinge auf. Schreib Dinge auf. Erinnere dich. Kram die Sachen wieder hervor. An was möchte Gott dich erinnern? Wo versorgt er dich? Das ist so eine wichtige Disziplin. Meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Nimm dir Zeit zu erinnern, das Kleine, das Große, das Mittelgroße. Erinnere dich. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Wohnung gesucht hat in Wien. Die einen oder die anderen. Und wenn ich Wohnung suchen darf in Wien, habe ich immer kurz die Panik, ich werde wohnungslos. Ich lande auf der Straße. Ich habe keinen Ort zum Sein. Und dann hat mich Gott jeweils so überführt von, warst du schon mal wohnungslos? Nein. Musst du das sein? Nein. Ah, stimmt, du hast mich schon versorgt mit Wohnung. Nein, ich werde nicht wohnungslos sein, weil du bist ein Gott, der sich kümmert. Du bist ein Gott, der versorgt. Und ich muss mich mit solchen Gedanken, die kommen, die komplett irrational sind, und ich weiß, ich bin nicht die Einzige, der das so geht, erinnern, was hat Gott bereits in meinem Leben getan? Wo hat er mich durchgetragen? Wo hat er mich durchgeführt? Wo hat er andere Menschen durchgeführt? Und ich muss einen Rückschluss ziehen auf Gottes Wesen und seinen Charakter. Das ist die Disziplin des Erinnerns. Wir halten ihm unser Herz hin, damit er uns formen darf, damit wir uns von ihm bestimmen lassen und nicht von den Verhärtungen, von der Hornhaut, vom Staub oder von den Spinnnetzen in unserem Leben. Ich finde, Markus ist ein interessanter Schreiber, weil es gibt noch eine Stelle, und die paar Minuten nehme ich noch, wo er über noch eine Herzensverhärtung spricht. Und es ist zwar ein anderes Wort, aber ich finde es trotzdem spannend, weil Markus, dieses Wort harte Herzen kommt öfter vor in seinem Evangelium. Und das ist die Stelle, wo gefragt wird, wo die Pharisäer Jesus fragen, was es mit Scheidung auf sich hat. Und wo er zu ihnen sagt, ja, wo die Pharisäer zu ihm sagen, ja, in Mose steht doch, der Mann kann der Frau ein Scheidungspapier ausstellen, also ist alles gut. Und Jesus sagt zu ihnen, na, Gott hat das nur gemacht, weil eure Herzen so hart sind. Und dieses Wort, das hier im Griechischen steht, ist sozusagen das Endergebnis. Da ist kein Prozess mehr von hart werden, das Herz ist hart. Und ich will jetzt keine Abhandlung über Scheidung sprechen, aber ich habe mir gedacht, und ich nehme mir die Demut heraus, auch als Single-Person was zu unseren Ehepaaren zu sagen. Man kann auch in einer Ehe da sein und nah sein, aber nicht da sein. Man kann auch in Freundschaften nah sein, aber nicht da sein. Man kann auch in einer Church nah sein und nicht da sein. Und ich glaube, dass wir wirklich einen Auftrag haben, unser Herz weich zu halten. Vor allem auch in unseren Ehen. Ehe ist, wenn du verheiratet bist, deine Ehe steht an Nummer eins nach Gott. Nicht dein Beruf, auch nicht die Kinder. Es ist dein Ehepartner. Und du hast etwas zu tun, dass dein Herz nicht hart wird. Du kannst so viel tun, dich erinnern, Zeit verbringen, werde kreativ, erfinderisch, red mit Matthias und Birgit, red mit anderen Ehepaaren, wie schaffen sie das? Aber ich möchte einfach hier hineinsprechen von dieser Herzenshärte, können wir nicht nur Gott gegenüber entwickeln, wir können sie auch Menschen gegenüber entwickeln. Wir können sie in unseren Ehe entwickeln, Freundschaften entwickeln, Churchleben entwickeln. Und hier spricht Jesus recht klar. Ehe ist von Gott vorgesehen und er gibt nur einen Ausweg wegen unseren harten Herzen. Und wir wollen nicht Menschen sein, die sich einfach innerlich entfernen, oder? So, Gott schenkt uns ein neues Herz, aber wir haben auch einen Auftrag. Und ich möchte die Zeit jetzt noch nutzen, um einfach in eine Reflexion zu kommen, dir die Möglichkeit zu geben, in ein paar Minuten, ich weiß, das ist eigentlich relativ kurz, aber vielleicht in ein paar Minuten in dein Herz zu schauen. Und wenn dir das nicht reicht, dann komm zur Begegnungszeit, da haben wir länger dafür. Wir wollen Jesus Nachfolger sein, die nah und da sind. nicht nur nah, aber innerlich entfernt, sondern nah und da. Wir wollen in unseren Beziehungen nah und da sein, in unseren Freundschaften, in unseren Ehen. Und für die nächsten Monate, ob in Stürmen oder in alltäglichen, wir wollen ein Herz haben, das darin wächst, Jesus zu erkennen, ihn zu hören und ihn zu sehen. Danke, Jesus, für deine Gegenwart, dass du der bist, der nah und da ist, immer, der immer zugänglich ist, der sich immer nach uns sehnt, für den wir wichtig sind. Und ich danke dir, Jesus, dass du nicht nur an äußerlichen Handlungen interessiert bist, sondern an unserem Herzen. Dass dir nicht nur wichtig ist, dass wir nach außen irgendwie das Richtige tun, sondern dass es dir wichtig ist, was sich innen drinnen abspielt. Und wir hören dein Klopfen heute an unserem Herzen. Und wir öffnen dir vielleicht unser ganzes Herz, vielleicht aber auch nur einen Bereich. Wir sagen, Jesus, sei du willkommen in unserem Leben. Sei du willkommen in diesem Bereich, wo wir vielleicht Staub haben. Staub dir gegenüber, Staub Menschen gegenüber, Staub meinem Ehepartner gegenüber, der Church gegenüber. Wo sind Spinnennetze? Wo sind Verhärtungen? Wo ist Hornhaut? Und wir empfangen dein Wirken, Jesus, durch deinen Geist. Wir lassen es zu, von dir überführt zu werden, korrigiert zu werden. Wir nehmen diese Einladung an, die du aussprichst. Wir sagen, dass wir dich brauchen. Wir lassen es zuzuspüren, wo es hart ist. Und wir spüren nach, was es braucht, um das genau zu öffnen für dich. Gibt es etwas, woran Gott dich jetzt erinnern möchte? Von seinem Wirken, von seinem Reden, vielleicht ein Bibelwort. Danke, Vater, für dein Wirken jetzt und dass es dann noch so viel mehr gibt. Und dass wir wachsen dürfen, nah und da zu sein. Zu sehen und zu hören. Für unseren Alltag, für die stürmischen Zeiten.